In erster Linie sind wir natürlich Medienprofis, also wir sind ja seit 41 Jahren im Geschäft. Ich fand das so schön, die Süddeutsche hat mal über uns gesagt, Roy Bianco und Demonstrati Boys, entweder man liebt es oder man versteht es nicht. Das ist einfach so, da ist was dran, diese Nicht-Verstehen-Ebene, die spart sich die Hater irgendwie aus.
Baby Gut Business, dein Kompass im Social-Media-Kosmos und der Creator-Economy. Wer prägt die Branche heute? Wer baut die Geschäftsmodelle von morgen? Karrieregeschichten, konkrete Learnings und echte Insider-Tipps. Mit Ann-Kathrin Schmitz.
Ich muss zugeben, manchmal ist es schon fast frech, was für Werbung ich für euch machen darf. Deswegen, weil ich heute einen Werbekunden habe, den ich euch schon ganz unabhängig von dieser Podcast-Einbindung bei Instagram vorgestellt habe. Und zwar ist das der Versicherer Hiscox. Ich bin nämlich selber bei der Hiscox versichert und das in vielerlei Hinsicht. Heute soll es hier vordergründig aber um die Business-Haftpflichtversicherung für FreelancerInnen und Unternehmerinnen gehen. Das ist einfach super, super wichtig, denn Fehler können jedem passieren. Blödes Beispiel, ihr habt eine Deadline verpasst und euer Auftraggeber verlangt jetzt Schadensersatz. Ist die Forderung von diesem Auftraggeber berechtigt, würde die Businesshaftpflichtversicherung der Hiscox greifen und euch den Schaden erstatten. Das Highlight, ein extra Rechtsschutz, ist oft gar nicht nötig, denn der sogenannte passive Rechtsschutz ist inklusive. Das bedeutet, stellt sich raus, dass die Forderung unberechtigt ist, wehren die Hiscox-Juristen die Ansprüche ab und die Versicherung übernimmt die Kosten vor Gericht. Wenn euch das jetzt alles zu schnell und zu kompliziert war, schaut doch bitte mal auf hiscox, schreibt sich hiscox.de/getbusiness oder direkt zum Anklicken als Link in den Shownotes. Die Notion KI hilft dir dabei, schneller zu arbeiten, besser zu schreiben und weiter zu denken. Aufgaben, für die du normalerweise Stunden brauchen würdest, kannst du in wenigen Sekunden erledigen. Notion ist praktisch ein vernetzter Workspace, der dich nicht nur bei der Arbeit, sondern auch bei privaten Projekten unterstützen soll. Das heißt, irgendwas zwischen automatisierter To-Do-Liste, Wiki, Dokumentenspeicher und Projektmanagement-Tool. Die Idee unter anderem dahinter ist auch, dass man eben nicht mehr 1000 verschiedene Apps und Projektmanagement-Tools und To-Do-Listen braucht, sondern dass eben alles in einem Workspace hat. Und der unterstützt einen dann auch noch mit künstlicher Intelligenz. Mit der Notion KI kannst du zum Beispiel dir Zusammenfassungen schreiben lassen. Notion kann Meeting-Notizen analysieren und daraus die nächsten Schritte für ein Projekt ableiten. Es kann sogar übersetzen und deine Texte natürlich auf Rechtschreib und Grammatik korrigieren. Ja, und aber auch Notion-KI so einen gewissen Ton beibringen oder eine Tonalität und die wird dann beibehalten. Klingt schon gut alles, ne? Also, dann schau doch mal auf www.notion.com/bgb vorbei. Da kannst du die Notion-KI kostenlos testen und das wird übrigens alles kleingeschrieben, das ist ganz, ganz wichtig. Also, diesen kompletten Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Da könnt ihr direkt draufklicken und ja, das Ganze ist kostenlos und probiert es einfach mal aus.
Ich würde sagen, zum Anfang müssen wir einmal anstoßen. Ja?
Das ist, Salute, alles Gute.
Cheerio. Ja, vielen Dank, dass ihr euch vor eurem ersten, ist das das erste Konzert jetzt von der Tour?
Das zweite.
Das gestern, zweite.
Gestern hatten wir schon eines.
Genau. Dass ihr euch da für dieses illustre Business-Interview Zeit genommen habt. Holt doch mal die ZuhörerInnen und ZuschauerInnen einmal ab. So ein bisschen in eure Kennenlerngeschichte, die ja schon 1981 stattgefunden hat.
Ja, Roy Bianco und die Abronzati Boys, das ist die erfolgreichste Italo-Schlagergruppe Deutschlands
und wahrscheinlich auch Italiens.
Die, wie du gerade schon richtig gesagt hast, seit 41 Jahren nun unterwegs ist, mit kurzen Unterbrechungen zwischendrin. Das ist manchmal so und das ist auch ganz gut so. Kennengelernt haben wir uns auf einer legendären Silvesterfeier. Viele Leute waren damals auch mit dabei aus der Riege, aus dem Geschäft von Erik Silvester. Viele werden ihn kennen und viele wahrscheinlich auch nicht mehr. Ein altbekannter deutscher Schlagersänger, Zucker im Café, wie war sein anderer Titel nochmal?
Oder Zitrone, oder Sahne.
Genau. und da hatten wir uns eben kennengelernt und die Magie des Moments verstanden und angenommen und begriffen, dass wir Großes schaffen werden.
Ja.
So war's.
Jetzt habt ihr ja schon gesagt, ihr seid schon seit 41 Jahren im Geschäft. Wie hat sich denn die Schlagerszene ich will jetzt nicht sagen, ihr revolutioniert die gerade, aber schon so ein bisschen. Wie hat sich das denn in den letzten Jahren verändert aus eurer Perspektive? Was ist wichtiger geworden? Was fällt weg?
Wir waren ja lange weg. Deswegen, wir steckten lange nicht mehr drin in dieser Schlagerwelt, die ja, als wir sie verlassen haben, Mitte der 90er, noch eine ganz andere war. Wir hatten das analoges Zeitalter, ne?
Aber alles viel mehr Handwerk.
Handgemachte Musik war das noch. So, wir sehen uns in der Tradition einer Arbeiterband, bezeichnen uns ja auch gerne als wirklich Arbeiter von ganz unten. Als Arbeiterameisen würde man in München sagen. Und über die letzten 20 Jahre, als wir dann da weg waren, oder fast 20 Jahre waren es ja, hat sich da einiges getan. Es ist digitalisiert worden, es ist sehr viel, wie sagt man, quantifiziert worden. Das ist eine Technik, die man in der Musikproduktion anwendet. Und da standen wir schon erstmal davor und haben uns gefragt, was ist denn hier eigentlich passiert? Und deswegen sind wir, glaube ich, auch zu einem guten Maß wieder angetreten, nämlich um dem Genre des Schlagers wieder Würde zu verleihen. Ein bisschen Handgemachtes, ein bisschen Echtes.
Und wie habt ihr mit diesem technologischen Fortschritt letztendlich mithalten können? Ich meine, es fällt ja älteren Jahrgängen grundsätzlich nicht so leicht. Ich sehe das an meinen Eltern, meinen Großeltern, ja. WhatsApp, Instagram, Social Media, ja, das ist häufig ja natürlich auch hier bei uns im Podcast ein Riesenthema ist. Mhm. Wie schafft man es da, dann trotzdem irgendwie zu verstehen, wie funktioniert die Branche jetzt und wie kriegen wir das Ganze irgendwie digitaler hin?
Ja, wir haben uns da reingefuchst, so wie uns in alle Themen reinfuchsen, denn wir bleiben natürlich niemals stehen. Wir gehen mit der Zeit und im 21. Jahrhundert, da muss man auch mit der Digitalisierung mitgehen. Und ich glaube, das haben wir ganz gut getan, wie man auch in diesem Internet sehen kann.
Aber wir haben auch ein tolles Team, das muss man auch mal sagen. Ja. Wir haben wirklich viele helfende Hände, schnelles Ende oder erfolgreiches Ende in diesem Fall. Wir haben wirklich tolle Beratungen von allen Seiten und können uns da zu 100% verlassen.
Ja, und jetzt, wenn ihr schon so lange im Geschäft seid und wahrscheinlich viele Kollegen, wenn wir uns die deutsche Schlagerszene mal so anschauen, die sind eher in Vergessenheit geraten und abgeschlagen. Wie schafft ihr es denn, diesen Hype um euch irgendwie aufleben zu lassen, beziehungsweise vielleicht welche Social-Media-Kanäle bedient ihr da auch am liebsten? Und wie? Also nehmt ihr wirklich selber die Handys in die Hand und macht das oder fühlt ihr euch dazu eigentlich zu alt und wollt ihr eher, wie macht das Team?
Also wir decken die ganze Bandbreite tatsächlich ab, von textgestützt zu bildbasiert, alles ist dabei und jeder von uns hat da tatsächlich auch seine Profession und seine Expertise, die jeder von uns wirklich zu vollender Zufriedenheit aller User und UserInnen bespielen kann. Ja, also ich zum Beispiel kümmere mich mit dem Bassisten Eisenzip um die jetzt sogenannte textbasierte Social Media Plattform X.
Ach.
Ehemals Twitter.
Ist die wichtig für euch als Musiker? Die ist ja eher, ne, eher wenig musikgetrieben.
Die ist auf jeden Fall nicht so wichtig aus der musikalischen Perspektive.
Oder vielleicht aus einer marketingtechnischen Perspektive.
Ja. Es ist einfach eine lustige Plattform, auf der man Text eben noch wirken lassen kann. Und das sind wir nämlich auch. Wir erzählen große Geschichten und es ist auch besonders schön, mal die Möglichkeit zu haben, so lustige oder vielleicht auch ein paar heikle und pikante Aussagen im Internet zu treffen, die dann natürlich ironisch gebrochen werden können.
Es geht auch um einen Austausch mit unseren Fans. Mit
ganz genau, Fusi, richtig.
Denn gerade auf X, ich muss mich auch daran gewöhnen, dass nicht mehr Twitter heißt, tritt man ja wirklich in eine ganz andere Bubble ein und vor allem auch in ein ganz anderes Verhältnis einfach zum Fan.
Absolut, aber es ist schon sehr nischig, muss ich sagen. Ja. Also unser Hauptkanal ist definitiv an anderer Stelle gewichtet und da möchte ich gerne an meinen kongenialen Partner die Abronzati Voice abgeben zum Thema Instagram.
Instagram, ja natürlich. wir sind eine sehr klassische Instagram-Band, möchte ich meinen. Das liegt wahrscheinlich auch einfach auch in der Zeit, in der wir jetzt wieder erstanden sind, seit 2016. Dass das wird einfach die große Kombination aus Instagram und YouTube als Musik-Act auf YouTube, die quasi audiovisuelle Form, unsere Musikvideos vor allem, aber auch andere Formate und dann eben kombiniert mit Instagram.
Ja.
Sind das schon unsere Steckenpferde?
Social-Media-Expertin würde aus der objektiven Perspektive schon sagen, dass ihr da auch viel investiert, ja, in Social Media, weil ich kann das nur allen Zuhörern empfehlen, wir werden das sicher euch auch mal einblenden an der Stelle. Die YouTube-Videos sind legendär, ja, also da wird ja viel Produktionsaufwand betrieben am Entstehungsort in Italien, richtig?
Ganz genau.
Ganz genau, das muss man zwischenzeitlich auch tun. An Ort und Stelle die richtigen Bilder einfangen, um das dann auch wirkungsmächtig zu platzieren im Vorgang zu einem so einem Video-Release. Also da muss man ja auch viel planen, die Leute frühzeitig abholen, einen Spannungsbogen aufbauen. Und ja, das erfordert viel Zeit und auch manchmal viel Nerven, weil man ja auch eigentlich ein Musikvideo dreht. Aber dann muss man eben diese Seiteninhalte noch mitnehmen.
Ja.
Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, wo ich irgendwie, weiß ich nicht, gerade in der Pubertät war oder so, da waren Musikvideos legendär. Ja? Also da musste auch jeder, man hat praktisch schon darauf gewartet, dass neue Musikvideos rauskamen. Manchmal gucke ich mir die auch noch mit meinen Freunden abends bei einem Gläschen Sekt mal abends auf dem Fernseher an, so aus den 2000ern. Mhm. Würdet ihr sagen, dass Musikvideos immer noch so eine Relevanz haben in der jetzigen Zeit für Musiker? Oder geht es jetzt eigentlich nur noch um TikTok und möglichst kurz und zusammengeschnitten und...
Ich glaube, wir sind ja da schon ein sehr spezielleres Projekt. Also ich glaube, Esrael Biancuti und Hardy Boys ist, glaube ich, diese visuelle Form und auch in ihrer Gänze, in ihrer Länge eine Geschichte auch über mehrere Minuten zu erzählen. Ich meine, wir befinden uns ja immer noch in mehreren Minuten und in TikTok und dergleichen wird es ja mittlerweile auf mehrere Sekunden runtergestrichen. Aber ist bei uns schon wichtig. Ich weiß nicht, wie das anwendbar ist jetzt auf die Newcomer-Acts aus dem Hip-Hop-Deutsch-Pop-Bereich, ob das Musikvideo da noch so den Stellenwert hat wie in dieser goldenen Zeit des Musikvideos hier, die 90er, 2000er, das ist ja gesagt. Ne? Ja. Es ist ja wirklich auch Millionen und Abermillionen von den Labels in Musikvideos gesteckt wurden. Aber wir sehen uns da schon auf jeden Fall in einer Linie, dass das Musikvideo gerade für uns, da wir auch gerne große Geschichten erzählen, sehr wichtig ist.
Also wir stehen natürlich auch für den bedingungslosen Konsum, aber wir wollen nicht unsere Musik wegkonsumiert bekommen. Und das ist, glaube ich, schon Entwicklung, die wir eher kritisch betrachten und jeder und jede andere Person auch kritisch betrachten muss. Musik ist einfach kein Zustand, also kein Kunstgut mehr, sondern es ist wirklich immer mehr zum Konsumgut verkommen und es wird eigentlich alles nur noch so geschnitten, dass der Konsument, die Konsumentin am Ende so schnell als möglich die wichtigsten Inhalte frisst und dann im besten Fall eine halbe Minute drauf verweilt. Und dann ist es auch wieder okay, dann ist es vorbei und wir sind auf jeden Fall dafür da, wieder nachhaltige Eindrücke zu hinterlassen. Und wer einmal eingestiegen ist in unseren Bereich, in unsere Geschichte, in unseren Mythos, der bleibt auch gefangen. Und das ist das Schöne bei uns, weil wer einmal zu uns gekommen ist und überzeugt wurde, der bleibt auch.
Ja.
Und das ist das einzige Richtige, glaube ich, für einen Künstler, für eine Künstlerin, so eine feste Verbindung zu schaffen zwischen Musik, Kunstwerk, und den Fans.
Wir nennen das Community Management.
Genau.
aber über Social Media erreicht euch sicherlich ja nicht nur positives Feedback. Ja, das hat ja Social Media so an sich, ne, dass Menschen da gerne ihre Meinung ungefiltert kundtun. Kommt natürlich irgendwie so ein bisschen mit der Anonymität des Netzes. Erreichen euch daneben Fanzusprüchen auch irgendwie mal kritische Stimmen und nehmt ihr das irgendwie ernst, beziehungsweise wie reagiert ihr da drauf?
Ich glaube, in erster Linie sind wir natürlich Medienprofis, also wir sind ja seit 41 Jahren im Geschäft, da prallt, glaube ich, vieles einfach an einem ab. Und ich muss auch ehrlich sagen, wir kriegen tatsächlich nicht so viele, nicht so viel negatives Feedback, habe ich das Gefühl.
Das soll jetzt aber auch keine Aufforderung sein.
Nein, auf keinen Fall. Aber ich fand das so schön, die Süddeutsche hat mal über uns gesagt, Roy Bianco und die Monsanto Boys, entweder man liebt es oder man versteht es nicht.
Mhm.
Und ich glaube, dass einfach
da ist
so da ist was dran, diese Nicht-Verstehen-Ebene, die spart sich die Hater irgendwie aus.
Ja.
Und vielleicht haben wir deswegen auch nicht so viele Hater.
Wir sind auf jeden Fall ein polarisierendes Projekt und das dürfen wir auch sein und das wollen wir auch sein, weil nur so schafft man auch große Kunst, wenn man polarisierende Fragen stellt und nicht nur Gewohnheiten bedient und sondern einfach auch mal Gewohnheiten in Frage stellt vielleicht oder gerade dagegen anstößt. Und das tun wir mit unserer Musik und das tun wir mit unseren Geschichten.
Absolut.
Das tun wir in unserem ganzen Wesen.
Eine Zielgruppe, die euch besonders gut versteht, ist eine sehr junge, die sogenannte Gen Z. Wie erklärt ihr euch, dass ihr als, ja, sag ich mal, 41-jährige Bandgeschichte es geschafft habt, wieder die jungen Leute für den Schlager zu begeistern?
Ich glaube, es gibt einfach ein tiefes Verlangen, auch in den kommenden Generationen, nicht nur in der Generation Z. Ne? nach großen Geschichten, nach großen Gefühlen, nach großen Gesten, die wir mit unserer Musik einfach bedienen. Und ich glaube, es gibt auch einfach ein Bedürfnis nach handgemachter Musik, gerade in jetzt diesen Zeiten, wo super viel Musik auch einfach sehr schnell, was ja auch toll ist, wir wollen das ja gar nicht verteufeln, aber schnell mal produziert ist, schnell mal einfach ein TikTok aufgenommen worden ist. Aber dass mal es wieder Projekte gibt, die quasi sehr tiefgehend auch sich durchwirken. Natürlich bei uns vor allem auch durch unsere lange Geschichte. Ist ja gar nicht, dass wir uns hier das irgendwie am Reißbrett ausgedacht haben. glaube ich, dieses Bedürfnis herrscht einfach und deswegen kommt es auch bei den jungen Leuten an. Es kommt ja auch bei den alten Leuten an. Es ist ja nicht so, dass wir...
Generationenübergreifend.
Ja. Absolut. Jetzt könnte man ja vermuten, ich weiß nicht, wie viele Fans heute Abend dabei sein werden. Ich habe euch zum ersten Mal auf dem Dockville gesehen, auf dem Festival. Da war eine unheimliche Stimmung, ein unheimliches Engagement. Und meine Theorie ist so ein bisschen, das Erfolgsrezept ist der Charme auch. Ja, also der Charme am Ende von...
Mille grazie. Ja,
vielen Dank.
Modernes Arbeiten heißt, dass Unternehmen mehr auf die Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden eingehen müssen. POV. Zum Beispiel in Form von Firmenfitnessangeboten, Sabbatical-Optionen und Wellness. Denn Sport gehört genauso wie zur körperlichen Gesundheit auch zur mentalen Gesundheit und kann sich auf alle Lebensbereiche positiv auswirken. Hätte ich es nicht selbst erlebt, denn ich habe erst vor 2 Jahren mit Sport angefangen. Und zwar mit Urban Sports Club. Ich wusste selber lange nicht so wirklich, was ich im Fitnessstudio machen soll. Ja, soll ich aufs Laufband gehen? Soll ich irgendwie an Geräten üben? Und wenn ja, dann habe ich es meistens falsch gemacht. Deswegen gehe ich mittlerweile eigentlich ausschließlich zu Kursen. Und wenn du das auch mal ausprobieren willst, dann geh doch mal proaktiv auf deinen Arbeitgeber zu und schlag dem eine Urban Sports Mitgliedschaft für euch Mitarbeitenden vor. Das Ganze kannst du dir unter firmenfitness.urbansportsclub.com anschauen und dann deinem Arbeitgeber empfehlen. Und wenn ihr dann tatsächlich im Unternehmen so eine Mitgliedschaft abschließt, bekommst du sogar 3 Monate kostenlos. Ich bin mir sicher, da ist absolut für jeden was dabei. Heute darf ich euch zusätzlich mit einem 20% Rabattcode für ein Produkt beglücken, das mir selbst häufig den Büroalltag früher versüßt hat. Beziehungsweise, wenn man so will, versalzen, denn es ist ein salziges Produkt, es ist ein Snack. Ich spreche von Seeberger und zwar explizit von meinem Lieblingsprodukt aus dem Sortiment, den Rauchmandeln. Mit dem Code BABY20 könnt ihr auf www.seeberger.de bis zum 31.10., also Ende Oktober, diese besagten Rauchmandeln probieren und noch viel mehr, denn es gibt nicht nur Rauchmandeln, sondern auch Trockenfrüchte, Nüsse, Nussfruchtmischungen und manche sogar mit Schoki. Wenn ihr mich fragt, was hat die Annie mit diesen Rauchmandeln? Ich weiß gar nicht, wie ich das korrekt beschreiben soll, das glaubt ihr mir eh nicht, aber... Die schmecken einfach nach Bacon. Das funktioniert nicht nur mittags im Büro, sondern auch super bei einem Glas Rotwein abends. Deswegen denkt an mich, wenn ihr die bestellt und schreibt mir doch mal bitte auch, wie ihr die fandet. Also auf www.seeberger.de 20% sparen mit BABY20.
Mich würde mal interessieren, ob man heutzutage mit Musik wirklich noch reich wird. Ja? Also ich meine, ihr habt tolle Outfits an. Ihr seht gut aus, ihr begeistert die Massen. Seid ihr schon Millionäre?
Millionäre an Erfahrung. Nee, wir waren das natürlich in den 80er und 90er Jahren. Ich will da gar nicht zu weit ausholen, aber es gab einen Zwischenfall und dann war das ganze Geld puff, weg. Aber ja, ich glaube, mit Musik reich werden, das können einige wenige und das konnten auch früher nur einige wenige. Und das meiste Geld, das verdient nie der Musiker, die Musikerin, sondern irgendwelche Leute im Hintergrund. Das ist ganz normal leider so, dass das Kunstgeschäft, da braucht man sich keine Illusionen machen, weil man ist zwar immer in erster Reihe als Künstler, als Künstlerin, aber es ist im Hintergrund ein ganzer Staat, der...
Aber uns geht es jetzt auch nicht schlecht.
Uns geht es nicht schlecht. Ich will nicht jammern. Aber schweinereich.
Sonntagmittag, man trinkt ja. Sekt vielleicht.
Aber schweinereich sind wir noch nicht.
Ja. Ihr habt ja mal in einem anderen Interview gesagt, dass Luxus der einzige Weg aus der Langeweile ist. Wie investiert ihr denn das sauer verdiente Geld von diesem, über das wir gerade gesprochen haben?
Also ich bin leidenschaftlicher Sammler. Nicht nur von toskanischer Landschaftsmalerei mehr.
Sondern auch von Erfahrungen.
Von Erfahrungen. Richtig, Erfahrungen. Und Erinnerungen.
Ja.
An
Dinge, die nie da gewesen waren.
Genau, an Dinge, die nie da gewesen waren, die vielleicht auch nie kommen werden. Aber ja, Gitarren ist meine große Leidenschaft. Ich bin ein richtig beschissener Gitarrist. Aber ich sammle gern Gitarren.
Ah, spannend. Und du?
Ach,
Schmuck.
Ich hätte Schmuck
vermutet.
Ja, Schmuck tatsächlich. Nee, das sind alles fast Geschenke gewesen. Ich trage eigentlich nur Geschenke entweder von Bekannten oder von Fans gerade.
So der Wolle-Petri-Move.
Ja, genau. Quasi der Wolle-Petri des Italo-Schlagers, nicht mit diesen schrecklichen Bändchen, sondern wirklich mit Ringen.
Toll.
Nein, ich gebe mein Geld tatsächlich noch weniger nachhaltig aus als Roy. Bei mir fließt das einfach alles in das deutsche Vita, in den Moment.
Sehr gut.
Es wird versoffen.
Ja, genau.
Also, Darauf würde ich sagen, machen wir die Gläser nochmal voll. Das muss sein.
Die Krüge!
Das kommt auch bald wieder.
Ja, genau.
Oktoberfest. Das kommt auch bald wieder.
Also gut. Das ist auch
sehr
teuer.
Seid ihr da dabei?
Ja, das ist auch sehr teuer.
Nehmt ihr das Oktoberfest? Ich habe mir ja gedacht, ich bin ja neue Münchnerin.
Also Prost erstmal.
Prost erstmal auf München. Ne?
Auf München. Auf München, Köln. Oh Gott, oh Gott.
In die Bretouille gebracht.
Ihr habt mir ja vor unserem Interview auch kurz angerissen, dass ihr schon öfter mal in Köln gespielt habt, auch auf dem Kölner Karneval. Ja. Können wir euch denn jetzt auch im Oktoberfestzelt bewundern? Die öffnen sich nicht den neuen Schlagerhelden am Firmament, habe ich das Gefühl. Die wollen nicht diesen Strudel hinabziehen lassen.
Doch, wir haben da eigentlich schon seit Jahren kriegen wir dort Anfragen von diversesten Veranstaltenden, Fernsehanstalten und dergleichen. Aber wir haben uns dem eigentlich immer noch entzogen, weil wir am liebsten einfach privat auf die Wiesn gehen.
Das
macht am meisten Spaß und man muss ja nicht immer arbeiten. Wir
nicht
arbeiten ja schon an Karneval in Köln, deswegen möchte ich dann wenigstens auf meinem Oktoberfest in München auch mal eine Freude haben.
Da macht ihr euch rar.
Und tatsächlich werden jetzt auch in vielen Bierzelten in Bayern ja sowieso unsere Titel gespielt.
Die spielen das ja sowieso.
Es könnte durchaus sein, dass man auf der Wiesn bald Bella Napoli als Wiesn-Hit hört, vielleicht dieses Jahr. Also an dieser Stelle nochmal beste Empfehlungen.
Also Stichwort, man wird nicht reich.
Eine Lüge.
Ja, ein wenig Bescheidenheit muss doch sein, oder? Die Abrunzati Boys. Einer von uns muss es tun.
Ja.
Einer von uns muss es tun. Bad Cop,
du
good
darfst
Cop.
Es sein.
Danke.
Vor der Kamera.
Was ist euer Lieblingszelt für alle, die jetzt auch vielleicht das erste Mal dieses Jahr das Oktoberfest besuchen werden? Wo soll man hingehen?
Oh, schwierig. Das Tolle ist ja, man kann ja jeden Tag in ein anderes gehen und sich quasi immer, weil jedes Zelt hat ja auch seinen eigenen Charme. Mhm. Ach, wenn ich mich jetzt... Schwierig. Ja, mein Lieblingszelt, da haben jetzt die Wirte
gewechselt und das ist dann nicht mehr so sauber wie früher.
Das ist nicht mehr so wie früher in der Bräurussel.
Ja, und die alte Wiesn, das ist halt auch nicht mehr das, was mal war. Gell? Also das ist ja auch nicht immer.
Ja. Also ich habe das Marstallzelt für mich entdeckt.
Was ist das Hippodrom, so bisschen, das ehemalige?
Darf man das sagen, so puffmäßig?
Ja, es ist schon eher so die
geile Optik.
Das hat was von Moulin Rouge und
das war ja früher das Hippodrom und hat man gesagt, dort wird mehr Sekt als Bier getrunken.
Ach, ist das so?
Ja,
wie kam das denn, dass ich mich da so wohl gefühlt habe? Okay, also wir können uns nicht auf ein Zelt einigen.
Man findet uns dieses Jahr im Löwenbräu-Zelt, weil das ist einfach ehrlich, das ist normal. Da gehen meine Arbeiterameisen hin.
Ganz genau richtig. Und die haben auch das richtige Tier im Wappen, oder?
Das ist ja eine Box, aber wir sagen nicht wann.
Genau richtig.
Ich watch out. Ich werde mich definitiv auch da rumtreiben, höchstwahrscheinlich. So, jetzt habt ihr ja eine sehr hohe Affinität zu Italien. Es ist nicht zu übersehen, würde ich behaupten. Was bedeutet das denn für euch und warum seid ihr dem Land auch musikalisch so nah?
Das hat natürlich vielerlei Gründe. Zuallererst natürlich, wie alles in unserer Geschichte auch verortet. Wir haben uns in Sirmione am Gardasee kennengelernt.
Gegründet, genau.
Gegründet und sind dort quasi groß geworden.
Wir haben auch lange Wege auch in Italien davor musikalisch gemacht. Die sind natürlich geschichtlich nicht festgehalten worden. Erst die Gründung der Gruppe führte dazu, dass wir auf den großen Plan der Geschichte gerufen wurden. Und ja, ich meine auch, Italien ist, wir sagen es immer so flapsig, aber es stimmt auch, das gelobte Land des Urlaubs für sehr viele Deutsche. Und gibt also Urlaub, Ferien jedem und jeder einfach ein Gefühl von Freiheit, von der Flucht vom Alltag. Eskapismus ist immer das Stichwort, das wir da bedienen. Entkommen aus diesen deutschen Zwängen oder aus den Zwängen des Alltags und mal 2 Wochen abschalten, die Sonne genießen, sich nicht fragen, was morgen passiert. Und ich glaube, unsere Musik bespielt genau diesen Bereich dieser Vorfreude auf Italien. Es zeigt natürlich niemals das echte Italien, was wir da besingen und tun. Es zeigt unser Italien. Italien.
Das deutsche Italien.
Genau,
das
richtig.
Bild der Deutschen von Italien.
Richtig. Und das ist natürlich viel Spiegel vorhalten und sich dran erkennen und drin erkennen und drüber lachen können auch. Und das Lachen ist bei uns einfach sehr wichtig, weil es ist entwaffnend, es ist schön und das macht uns zu Menschen.
Mic drop. Ich habe ja immer so einen leichten Geschmack von Limoncello, Spritz auf der Zunge, wenn ich eure Lieder höre. Ne? Ich glaube, das ist auch bewusst ja. So gewesen. Als Rezept für einen Erfolg nennt ihr so eine sogenannte Dreifaltigkeit aus Übung, Talent und Glück.
Wann haben wir das gesagt? Ja. Das ist also wirklich, was wir für tolle Sachen sagen.
Genial. Wir sind vorbereitet für Megas.
Genial.
Wenn wir entlang dieser Theorie mal von der Musik bei euch absehen, was wärt ihr denn geworden, wenn es jetzt mit der Musik nicht geklappt hätte?
Boah, das ist ja ganz schön gemein.
Ich hab, Zitronen?
Ich glaube, ich habe in einem anderen... du hast mal in einem anderen Interview über mich gesagt, ich wäre Rennfahrer geworden.
Nein, doch, das kann doch nicht sein.
Oh, hä?
Doch, okay. Ich glaube. Habe ich wirklich gesagt?
Ja, so in den 80ern halt, ne? Also als Rennsport ja auch noch so richtig geil war.
Ja.
Das auch noch so...
Aber das
Bedenken,
wäre
Bedenken und gewissenlos machen konnte.
Gewissenlos, richtig, das richtige Wort, toll. Ja, was wäre ich geworden? Ich glaube, ich wäre ein sehr guter Lehrer, aber ich könnte das nicht aushalten. Ich glaube, das ist zu viel Verantwortung für mich.
Ja.
Aber ja, ich glaube, ich könnte den Leuten schon was beibringen.
Ja, jetzt verbreitest du die Lehre des Genuss.
Ja, die Genuss und Haltung und etc. pp.
Also ganz im genau. weitesten Sinne.
Ja, also man ist schon ein bisschen ein Pädagoge da auf der Bühne.
Ja, auf
jeden Fall. Man erzieht die Leute zu richtiger Unterhaltung, zu guter Unterhaltung, zu Haltung, Unterhaltung, Mithaltung. Ja, aber ja, Lehrer wäre, glaube ich, ein guter Beruf gewesen, den ich hätte machen können. Ob ich damit glücklich geworden wäre, das bleibt eine Frage, die nicht zu beantworten ist.
Ja, das, was mich beim letzten Konzert, was ich miterleben durfte, am meisten beeindruckt hat, war, wie sehr das Publikum, also gerade Hamburg, ja, ich habe auch mal in Hamburg gelebt, ist ja eher eine reservierte Stadt. Ja. Und ich war beeindruckt von der Energie, die ihr bei diesem Publikum freigesetzt habt. Ja, die haben Moshpit gebildet, wir werden das heute Abend sehen.
Ja.
Ich bin mir sicher, dass Köln noch mal anders ausrastet. Aber die Leute waren wirklich engaged. Ja. Also die hatten selber so viel Spaß dabei, haben getanzt und sich eigentlich selber komplett vergessen. Wenn ihr so viel, und ich hatte auch das Gefühl, dass ihr das in denen hervorruft, also durch sehr viel Enthusiasmus auf der Bühne, gibt es auch Momente dann danach, wenn ihr irgendwie viele Konzerte gespielt habt, wo die Energie mal low ist? Und wenn ja, wie findet ihr einen Ausgleich zu diesem ja doch sehr anstrengenden Tourleben, wie ich mir das vorstelle?
Ich glaube, man würde lügen, wenn man nicht sagen würde, natürlich fällt man auch mal in ein Loch. Gerade, wir sind ja auch eine saisonale Band mittlerweile geworden. Unsere Hochzeiten sind natürlich das Frühjahr und der Sommer. Also wir haben jetzt seit April über fast 50 Konzerte gespielt.
Boah.
Und immer natürlich mit 110% und mit 300 km/h auf der linken Spur.
Ja, auf der rechten Spur und überholen.
Und ja, deswegen häufig jetzt dann im Herbst ist dann häufig eine Zeit, wo man dann mal wieder ein bisschen runterfährt und dann tritt ja eh so diese herbstliche Melancholie ein bisschen ein und dann muss man schon schauen, dass man sich wieder ein bisschen fängt im Privatleben. Aber ich glaube, jeder hat da irgendwie seine Wege, wie er sich da wieder einsortiert.
Ganz schön bescheiden von dir.
Ja, wir sind am Ende der Saison, da kann ich nichts anderes mehr sagen. Ja.
Setzt ihr euch dann nicht nach Thailand ab oder geht dann irgendwie in die Sonne oder irgendwie?
Also wir fahren auf jeden Fall in Urlaub jetzt, ja, oder die meisten von uns.
Wäre denn Après-Ski was für euch? Fahrt ihr Ski mit dir sowas?
Also ich fahre auf jeden Fall Ski.
Ist schon hart, ne?
Ja, wirklich aber hart am Wind gesegelt.
Zu dieser Saisonarbeit gehört ja auch, dass man dann eigentlich in der Nebensaison dann meistens gar nicht so motiviert ist, noch groß zu feiern. Deswegen eigentlich, also ich gehe sehr gerne Ski fahren, aber Après-Ski ist dann meistens, ach, reicht dann auch.
Das ist schon auch so, unsere Konzerte sind ja sehr laut und was wir veranstalten, ist sehr laut. Wir sind alles allgemein sehr laute Personen. Und ist man
da seid ihr privat natürlich eher introvertiert.
Sehr froh, wenn man Ruhe hat. So, ich glaube, wirklich, man ist ja auch viel unterwegs, man muss sehr viel Rücksicht nehmen und man kommt vom einen hoch ins nächste. Man weiß auch häufig gar nicht mehr, was genau passiert. Es verschwimmt alles so und es ist wirklich wie im Film zum Teil. Und dann kommt man so mal aus so einer Saison raus, aus der Saisonarbeit. Ja. Und dann kommen so die Eindrücke mal wirklich an bei einem selbst.
Ja. Und wie ist das so mit dem Umfeld? Habt ihr noch viele Freunde von ganz früher, die jetzt irgendwie ja vielleicht auch ein bisschen irritiert sind, dass ihr so bekannt und erfolgreich seid? Werdet ihr erkannt auf der Straße? Kommen Fans und wollen Fotos machen?
Ja, schau uns an.
Ja, rhetorische Frage.
Na klar. Nein, also die Leute von früher.
Es ist nicht so schlimm, man wird nicht aufgefressen. Ja. Es ist in Ordnung, die Leute sind auch immer sehr höflich und respektvoll.
Ja, warte mal ab nach diesem Podcast jetzt.
Genau.
nein, also wir sind natürlich auch nie verlegen, da irgendwie mal ein Selfie zu machen mit den Leuten. Ja. Macht man schon sehr gerne, die Leute sind wirklich sehr nett. Und ja, so im Privaten, ich glaube, es tut jedem gut, wenn er auch abseits des Berufs noch Freundinnen, Freunde, Familie, Bekanntschaften hat, mit denen er oder sie sich halt auseinandersetzen kann. Und ich glaube, so schafft das auch jeder von uns.
Ja.
Es ist vielleicht nicht mehr so viel wie früher.
Die meisten Kollegen und Kolleginnen, ja, richtig, die sind schon
wir
drüben.
Sind schon von uns gegangen.
Die sind schon in der Schlagerhölle.
Aber ein paar gibt's noch.
Ja, ein paar sind noch da.
Ja, also ihr betrachtet ja auch gerne die Gesellschaft oder ihr behandelt vor allem durch natürlich viel Humor und Ironie auch gesellschaftskritische Themen in euren Texten. Jetzt seid ihr ja eine reine Boyband und ich habe hier auch nicht so viele Frauen am Set gesehen bis jetzt. Würdet ihr euch als Feministen bezeichnen und wofür setzt ihr euch vielleicht darüber hinaus noch ein? Würdet ihr euch für sowas einsetzen? Wie ist euer Verhältnis dazu?
Also jetzt als reine Boyband zu sagen, wir sind krasse Feministen, das ist schwierig, aber ich würde auf jeden Fall sagen, wir sind Allies, wir stehen für diese Werte in einer pluralen Gesellschaft ein und wir sagen das auch bei unseren Konzerten ganz dezidiert, weil die Musik, die wir machen, vielleicht auch manchmal Leute anziehen kann, die nicht für diese Werte einstehen und wir sagen ganz klar, Sexismus, Rassismus, Homophobie, Transphobie hat bei uns nichts verloren. Und diese Leute brauchen auch bitte nie wieder auf ein Konzert für uns kommen oder sollen diese Musik auch nicht mehr anhören. Ist mir scheißegal, die können ihr ganzes Geld zurückhaben, was sie jemals reingesteckt haben in uns oder was auch immer. Aber das hat nichts verloren. Wir sind offen, wir sind divers. Roy Bianco und Yvonne Sardi Boys steht für wirklich, wirklich die guten Werte einer offenen Gesellschaft.
Schön. Wenn eure Gläser nicht leer wären.
Ja, meint es voll. Also Prost.
Ah ja, Prost, Prost.
Auf die Menschheit. Ja.
Prost, Prost und auf die Menschheit. 2024 soll ja schon euer nächstes Album kommen. Welche Projekte passieren denn darüber hinaus gerade, die ihr vielleicht noch mit uns teilen könnt, in die ihr uns da schon mal einen kleinen...
Investigative Frage.
Was soll ein Album kommen? Das wissen wir doch gar nicht.
Ja, das ist, hat das Management mal wieder mehr mit der Presse geteilt als mit uns.
Wieder. Der Druck ist hoch. Ja. Mit einem Schlager.
Danke, dass wir das jetzt auch wissen.
Ich wollte jetzt eigentlich in Urlaub fahren.
ja, wir haben immer heiße Eisen im Feuer liegen. Im Hintergrund passieren die wichtigen Sachen und die großen Dinge. Und wenn sie dann an die Oberfläche kommen, dann ist es bei Roy Bianco, die Amozati Boys, eigentlich immer eine große Überraschung und ein voller Erfolg. Mhm. Also wir sind telegen. Wir haben schöne Sprecherstimmen, ein Hörspiel.
Ein Hörspiel?
Weiß ich nicht, ein Hörspiel oder so, ja. Das wäre doch mal was.
Ein Musical.
Ein Musical, auch das noch.
Da sehe ich euch.
Ja.
Ja, das war sehr bescheiden, Roy. Aber gut, dann bleiben wir mal dran.
Ja, genau.
Wir werden das über Social Media spätestens erfahren und verfolgen. Abschlussfrage, nachdem ihr ja die Italien-Experten seid. Was ist denn der beste Italiener Münchens?
Der Partenopeo. In Heidhausen ist das. Sieht von außen sehr unscheinbar aus, ist aber innen.
Wie geht jedes gute Restaurant eigentlich?
Ja, fantastisch. Ich glaube, weil ein gutes Restaurant weiß, dass die Kundschaft kommt, weil es überzeugt er durch seine Küche und nicht irgendwie durch seine einladende Optik. Das hat es ja gar nicht nötig. Deswegen, er sieht sich, also Partenopeo sieht sich auch, glaube ich, echt in einer Tradition dieser typischen neapolitanischen Ristoranti. Wie zum Beispiel auch Antica da Michele, das ist jetzt die berühmteste Pizzeria der Welt. Von außen auch schäbig, aber
innen drin auch nicht
schäbig,
so besonders.
Aber der Geschmack.
Und es gibt nur zwei Gerichte, einmal die Pizza mit Margarita. Mozzarella und einmal ohne.
Ja.
Dann wissen wir jetzt auch, wo wir in München demnächst Pizza essen gehen. Ich bedanke mich für das schöne Interview. Und,
gern geschehen, danke.
Wir gehen jetzt mal zu eurem Auftritt, würde
so
ich sagen.
Machen wir, ja. Okay, also super. Dann. Salute, alles Gute. Also das ist immer noch ein
Interview. Salute, alles
Gute. Komm, jetzt schenke ich dir noch was ein.
Ja, komm.
Also für
habt
den
ihr einen guten Trinkspruch zum Ende hin? Habt ihr so einen allerliebsten...
Die Krüge, die... Nein, Salute.
Alles Gute.
Salut, sau gut.
Ah.
So, und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Und zwar sind es ab heute noch genau 4 Wochen bis zur diesjährigen Babygut Business Konferenz, wo wir alle Social Media Marketing und Creator Economy Themen besprechen, die ihr braucht, um eure Social Media Strategie 2024 dann aufs nächste Level zu heben. Speaker dieses Jahr sind unter anderem Sascha Lobo, Konstantin Seidensticker von Studio Bummes, die für alle Podcast-Interessierten eigentlich das HBO für Podcasts sind. Also die machen eigentlich alles State of the Art gerade. Und genau wie im letzten Jahr Dr. Theo Pham, der von vielen von euch der Favoritvortrag war. Martin Gericke, der uns über die rechtlichen Entwicklungen für das nächste Jahr aufklären wird. Und Lea-Sophie Kramer, die das ganze LinkedIn-Thema behandelt. Das waren übrigens nur ein Drittel der SpeakerInnen, die wir dieses Jahr für euch an einem Tag dort zusammenbringen konnten. Schaut doch mal auf www.babygutbusiness.com und ja, sichert euch euer Ticket. Ihr könnt sowohl vor Ort in Hamburg mit dabei sein, als auch online am Bildschirm. Wir haben dieses Jahr auch Studententickets im Angebot und separate für die Aftershow-Party in Hamburg. Deswegen seid schnell und sichert euch eines der letzten Tickets. Ich freue mich auf euch.
Ich erneh'n Vater.